Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Und extra für dich, wir nehmen heute die Folge 619 auf.
600, wieso extra für mich?
Letzte Woche hast du gesagt, bis zu 600 wollen wir es ja noch schaffen, oder?
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe es schon wieder komplett verdrängt, ja, diesen Fauxpas.
Ach so, ja. Okay. Du bist halt immer noch der Meinung, dass wir dann irgendwann mal bei 600 sind. Okay.
Ja, definitiv. Nein, wir arbeiten, wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, wir arbeiten ja an der 1000.
Ja, ich meine,
also vierstellig sollte es schon werden, oder?
Man muss ja Ziele haben, ne?
Genau. Zumindest mal den 999. Das wäre ja dann eigentlich schon so ein Termin, wo man sagen könnte, da hat man was erreicht und das, man soll ja auf dem Höhepunkt aufhören.
Dann hätten wir schon lange aufhören müssen.
Ach komm. Ach nein, Tobi. Das wird nur besser. Die nächsten Highlights stehen ja auch schon alle an. Was wir geplant haben.
Was denn? Okay.
Ja, schön, dass du so auf Unwissen spielst. Das ist nett.
Ich weiß ja gar nicht, was wir geplant haben. Wir haben ja schon einiges geplant, aber das haben wir alles noch nicht in die Tat umsetzen können.
Ja, deswegen. Das wird hier ein steiles 2024.
Das sehe ich noch nicht.
Nee, das wird.
Naja, da bin ich ja noch ein bisschen skeptisch.
Wer gar nichts wird, wird Bahnhofs wird oder so. Gibt's auch mal.
Bahnhof. Oh, du hast das böse Triggerwort rausgehauen.
Ach so, weil gerade aktuell wieder.
Ja. Der gute Mann, der hat völlig das Maß verloren, ist meine Meinung, der Herr Wieselski. Aber da könnte man ja einen kompletten Podcast
über die Person, das ist jetzt auch wieder so das Thema Elon Musk, ja, über die Person kann man definitiv streiten. Über das Thema Streik und auch gerade bei der Bahn und dem Umfeld, das sehe ich ein bisschen anders. Das natürlich jetzt alles auf einmal wieder zusammenkommt, das ist schon so ein Ding, wo man auch sagen kann, da wird's ein bisschen grenzwertig. Aber ansonsten, ich bin ja ein Befürworter und Streiter, ja, fürs Streikrecht. Auch das ganze Thema Gewerkschaften. Auch wenn ich jetzt, um es mal in diesem bösen Sprech zu sagen, keine linke Socke bin oder mich selbst so nicht bezeichnen würde, sind das gerade Themen, die bei mir schon sehr, sehr weit oben stehen, ja, und ja. Da bin ich auch gerne immer bereit, mit jedem drüber zu diskutieren. Aber klar, wie gesagt, es ist natürlich schwierig, das Thema, gerade in Bezug Außenwerbung tut sich da, glaube ich, momentan keiner der Beteiligten irgendwo einen großen Gefallen. Ja,
aber ich glaube, der Herr Wieselski steht schon ein wenig schlechter da im Moment. Weil wir reden ja effektiv über eine Stunde. 36 Stunden hat die Bahn angeboten, er möchte 35 Stunden haben. Und da sieht man ja schon, dass der so ein kleiner Querkopf ist. Das ist nach meiner Meinung, hat er das Maß vollkommen verloren. Aber gut.
Das vollkommen will ich jetzt so nicht unterstreiten.
Ja, aber das ist meine Meinung.
Ja, klar, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Und da kann man ja auch, das ist ja auch gerade der Punkt, ja, wo es Spaß macht, ja, wenn man in der Diskussionsrunde Leute hat mit unterschiedlichen Meinungen, die alle auch einen vertretbaren Standpunkt haben, ja, wo keiner irgendwie nur mit falschen oder mit Lügen um sich schmeißt, sondern wo wirklich dann auch diskutiert und sachlich drüber gesprochen werden kann, wo jeder klar seine Standpunkte bringen kann. Das ist doch gerade das, was Spaß macht an der Diskussion. Ja. Und wie gesagt, also gerade auch bei den Themen bin ich da immer gerne dafür zu haben, ja. Und ist jetzt nicht unbedingt jetzt so unsere Kernkompetenz für einen Podcast, deswegen sollten wir da vielleicht jetzt mal
ja, das deckeln. Sollten wir jetzt keinen Deep Dive von machen, von der ganzen Geschichte.
Wir haben es jetzt kurz angesprochen. Wie gesagt, wenn der ein oder andere Hörer da auch unsere Meinung gerne dazu hätte, können wir gerne drüber reden. Ich würde mal sagen, nur dann vielleicht eher so gegen Ende des Podcasts hin. Wenn wir da irgendwo noch 10 Minuten zu füllen haben oder so, ja, dass man dann da das Thema nochmal angeht. Aber ansonsten,
ja.
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass unsere Hörer extra deswegen einschalten.
Nein, das nicht. Aber wir sind ja bekannt und berühmt berüchtigt für unsere Off-Topic-Themen.
Ja, genau.
Das zeichnet uns ja aus. Und wenn ich in meine oder in unsere Themenliste reinschaue, dann sieht's ja auch ein bisschen dünn aus. Ich muss fairerweise sagen, diese Woche habe ich ganz wenig Zeit gehabt, mich hier vorzubereiten. Ja. Deswegen könnte sein, dass wir jetzt nicht alle relevanten Apple-Themen hier abbilden können. Aber das haben wir ja noch nie gemacht.
Ja, den Anspruch haben wir ja auch gar nicht.
Nein.
Sonst wäre die Sendung auch ein anderes Format.
Ja.
Und wir hätten da wesentlich mehr Topics, auf die wir vielleicht auch ein bisschen kürzer dann drauf eingehen würden. Aber momentan ist es, du hast ja schon gesagt, du warst viel beschäftigt. Bei mir ist es momentan stressig. Wir hatten es vor der Aufnahme schon mal kurz angesprochen. Bei mir ist jetzt gerade in der Abteilung ein bisschen, nicht Umstrukturierung, aber ein bisschen Fluss, was so die Stellenbesetzung betrifft, aufgrund von Krankheit und Urlaub etc. Mhm. Von daher ist da auch momentan viel Stress bei mir. Mein Gott, Augen zu und durch, sage ich da nur. Ja, ich sehe es locker und nehme es als sportliche Herausforderung und dann, ja, wir machen das Beste draus, ja.
Ja.
Wie heißt immer so schön, im Rahmen der Möglichkeiten, ja.
So sieht es aus.
Also was uns jetzt bei mir in der Abteilung wirklich in die Hände spielt, ist, dass wir super dastehen, ja, mit unseren Zahlen. Und deswegen da relativ easy rangehen können, weil wir hatten ja vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen, vielleicht auch mal als Info für die Hörer, bei uns fällt halt eine Stelle jetzt erstmal weg in der Abteilung und wir müssen das erstmal auffangen, ja, und von daher wird es, denke ich mal, auch die nächsten Wochen noch sehr stressig werden, aber wie gesagt, wir stehen momentan gut da, ja, ich nehme es sportlich, also von daher, solange das nur vorübergehend ist, denke ich mal, alles halb so schlimm.
Ja, das ist wahr. Solange die Zahlen gut sind, ist alles gut.
Ja, ja.
Deswegen. Oh, also
wir haben eine sehr gute Ausgangsposition, von daher.
Das ist wichtig.
Was will man mehr?
Das ist schön. Dann ist man ja auch zufrieden.
Genau. Aber so, lass uns vielleicht mal trotzdem mit dem Podcast anfangen.
Ja, ich muss mal gucken, ob unsere Leitung sauber ist, nicht, dass hier irgend noch ein Russe bei uns drin hängt. Ach nee, wir benutzen ja keinen WebEx, dann passiert das auch nicht.
Der musste jetzt auch noch sein.
Den musste ich auch noch unterbringen. So viele tagesaktuelle Themen habe ich dann doch noch mitbekommen, dass wir hier, wie hieß es so schön?
Du meinst hier, Taurus hast du jetzt gemeint.
Ja, diese Diskussion. Mhm. Ich meine, wie kann man über eine nicht geschützte Leitung aus Singapur an einer Konferenz teilnehmen? Also das sind ja alles hochbezahlte, professionell geschulte Mitarbeiter, oder Bedienstete oder Soldaten in dem Fall. Wie kann sowas passieren?
Ja, das fragt man sich eigentlich bei jeder Sicherheitslücke. Ja.
Ja.
Wie kann sowas passieren? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, da war es halt das jetzt wieder, warum auch immer, ja, das muss halt aufgearbeitet werden. Aber wenn ich mich mal an meine aktive Bundeswehrzeit zurückdenke, was da das Thema auch innerhalb der Bundeswehr, was da das ein Thema war mit Geheimhaltung und Informationsfluss, ja, wie gesagt, und gerade das Thema Geheimhaltung, was ich da während meiner Zeit mitgekriegt habe. Freunde, da fragt man sich echt, wie sowas dann noch passieren kann, weil meine Informationen, mit denen ich gearbeitet habe, waren ja noch um einiges, ich sag jetzt mal, unwichtiger als das Thema und da war trotzdem schon so viel Augenmerk drauf gelegt, dass da ja nichts irgendwo auch nicht irgendwie an andere Stellen oder so innerhalb der Bundeswehr dringt von manchen Themen wegen Geheimhaltung beziehungsweise halt Verschwiegenheiten etc. Und dann passiert sowas. Also war schon...
Ja. Das ist sehr kurios. Wie ist die offizielle Stellungnahme? Wie lautet die offizielle Stellungnahme? Ein individueller Anwendungsfehler.
Genau.
Das ist natürlich sehr schön umschrieben, das Ganze. Man könnte auch sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Warum ist der Mann noch im Amt? Okay. Könnte man vielleicht auch ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Aber okay, das wäre wieder das nächste Fass, was wir nicht aufmachen wollen.
Wollen wir nicht? Nein. Thema Sicherheit, ja, Security.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema, man hätte ihnen das alles beibringen müssen. Hätte gewisse Richtlinien geben müssen. Wie wähle ich mich ein? VPN-Verbindungen etc. Es gibt ja nun eine Vielzahl an Möglichkeiten, doch eine relativ... in Anführungsstrichen eine relativ geschützte Verbindung aufzubauen. Aber wie ich das gelesen habe, war das eine komplett ungeschützte Verbindung. Das war noch nicht mal ein VPN-Tunnel, der da aufgebaut worden ist. Und dennoch über das Hotel-WLAN. Das kommt ja noch dazu. Da ist ja schon der erste Unsicherheitspunkt innerhalb des des ersten, der also ersten da, Verbindung.
Also da wurde auf nichts irgendwie auch nur annähernd Acht gegeben.
Vielleicht sogar noch mit einem privaten Gerät. Das kann ja noch dazukommen, dass es noch nicht mal ein Gerät vom von der Bundeswehr war. Das kann auch noch der Fall sein. Das könnte auch möglich sein. Gut, das ist jetzt eine reine Hypothese, da habe ich keine Beweise für, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das auch noch ein privates Gerät gewesen ist. Weil normalerweise, wenn es Geräte vom Arbeitgeber sind, gerade Geräte von der Bundeswehr, sind die ja vorkonfiguriert auf sichere Verbindungen, auf also man hat ja normalerweise auf solchen Geräten auch noch nicht mal Administrationszugang. Man hat seinen User, der dort eingerichtet worden ist, und der ist halbwegs gehärtet, der Zugang. So kenne ich das. Aber
okay. Ja. Ne? Da ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann.
Aber holla. Gut.
Aber das konnte ja keiner ahnen.
Naja, gut. Also das, ich habe die Ironie mitbekommen, aber diese Ironie, Anführungszeichen, die müssen wir jetzt aber ganz groß nochmal hervorheben.
Ja, ab und zu wird es schlecht verstanden, ja.
Ja, das ist so. Aber gut.
Ja.
Schluss mit lustig, lass uns nochmal erwähnen, dass wir heute einen Werbepartner an Bord haben, und das ist zum 5. Mal die Firma Ono, und wir werden euch nachher erzählen, was die freundlichen Kollegen aus Dänemark so alles am Start haben und was sie eventuell noch vorhaben, und da bauen wir jetzt mal einen ganz großen Cliffhanger auf, und mehr dazu erzählen wir euch im Laufe der heutigen Sendung. So, Apple hat auch ein Riesen-Event gemacht diese Woche. Ich hatte ja so viel Stress, ich musste erst mal gucken, dass ich überhaupt mitgekommen bin, was die da alles veranstaltet haben. Die haben ja eine riesengroße Pressemitteilung rausgehauen. Ich hoffe, auch hier hört man meine Anführungszeichen.
Also Event wäre total an mir vorbeigegangen.
Ja, eben. Ich hoffe, man hört auch hier meine Anführungszeichen. Sie haben ein Gerät abgedatet. Ja, als MacBook Pro, wollte gerade sagen MacBook Pro, nein, leider nicht.
Nee.
Das MacBook Air, das in 13 und 15 Zoll hat im Endeffekt, was heißt im Endeffekt? Ja, es hat einen Speedbump bekommen. Da haben sie jetzt die M3-Chips reingeklebt. Und den 13er gibt es jetzt ab 1299 Euro. Und den 15er ab 1599 Euro. Aber, ja, 256 GB SSD und 8 GB RAM als Startkonfiguration, nach meiner Meinung nicht zu vertreten. Also
das 8 GB, wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, ist schon grenzwertig.
Geht nicht.
Genau, ich sag grenzwertig, du sagst geht nicht. Das geht nicht trifft es, glaube ich, eher. Auch gerade bei den Preisen, ja, fragt man sich ja immer, warum Apple? Klar, in deiner Preispolitik mit den Preissprüngen beim RAM und so, Einstiegs-MacBook und Upselling etc., alles gar kein Thema, kann man wirtschaftlich nachvollziehen, aber das macht im Prinzip keinen Sinn, heute noch 8 GB Geräte anzubieten. Das ist auch mit eigentlich der größte Kritikpunkt gewesen, der mir so im Netz begegnet ist,
ja.
Über den sich viele auch lustig gemacht haben bei Apple.
Ja.
Nicht bei Apple, sondern über Apple.
Bestimmt auch bei Apple, aber das ist jetzt wohl nicht so nach außen gedrungen.
das war, wie gesagt, mit der größte Kritikpunkt eigentlich an dem Gerät, ja, dass wir da immer noch bei den 8 GB festhängen als kleinste Konfiguration. Wie gesagt, die 256, okay, ja, werden auch schon schwierig, gerade wenn man halt mit iPhoto viel macht, weiß man eigentlich, dass 256.
iPhoto gibt's nicht mehr, du lebst stark in der Vergangenheit.
Ja, ich bin halt so ein altes Apple-Kind noch, ja.
Ja,
aber gerade wer halt da auch viel macht, und nur mit der internen arbeiten will, sollte auch da auf jeden Fall größer shoppen, weil das ist doch relativ schnell bei den heutigen Auflösungen, mit denen man fotografiert, relativ schnell voll. Auch wenn man sagt, ich schieb vieles in die iCloud.
Ich bin ja froh, dass du jetzt iCloud gesagt hast und nicht Mobile Me.
Ja. Ich habe zwar eben nicht überlegt, weil iCloud ist ja gerade auch über das iPhone etc. beziehungsweise iOS ist es einem seit Anbeginn der Zeit ja im Prinzip immer nahegelegt worden, gerade was die Cloud betrifft, iCloud. Aber du hast recht, MobileMe, ja, das kennen wahrscheinlich einige uns oder was das einige, viele unserer Hörer kennen das wahrscheinlich auch noch. Wobei man ja sagen muss, meine Apple-E-Mail-Adresse ist noch eine Mac.com.
Ja.
Und das war ja noch vorher.
Ja.
Man muss ja sagen, dass ein Großteil ja doch eigentlich MobileMe beziehungsweise AdMe ist, ja, die MobileMe. Dann jetzt, wie gesagt, die iCloud. Mac ist schon so ein Ding, wo man sagen kann, okay, da ist schon ein bisschen länger dabei.
Ja, ja, das ist wohl wahr.
Ja.
Und wie hieß das?
Ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht alle E-Mails auch eingerichtet habe. Ich habe nur zwei.
Hätte, wäre, wenn oder wie, hätte Fahrradkette oder wie war das immer? Ja, ja. Genau. Ja, da gab es auch Mobile Drive, da gab es auch ein bisschen Speicherplatz in der Cloud, das gab es auch damals schon, ne? Oder wie hieß das Mobile Drive? Wie hieß denn das? Da habe ich jetzt einen namentlichen Hänger, ich weiß gar nicht, wie das genau hieß.
Ja, ich glaube, das war Drive,
ja. Ja, also das war ja auch im Endeffekt nichts anderes als die Cloud. Auch wenn natürlich iCloud mehr kann, synchronisationstechnisch etc., ist mir schon bewusst, aber man hatte im Endeffekt auch einen Cloud-Speicher.
Ja, wobei iCloud ist ja genauso ein Diskussionsthema oder noch ein extremeres Diskussionsthema als die 8 GB. Ja, wenn du mit Leuten, die gerade auch viele iOS-Geräte haben, über iCloud redest, ja, werden ja auch manche wild.
iCloud
also quasi dazu genötigt werden, halt ein Upgrade zu machen und dann halt dafür zu zahlen.
Kommen wir nachher noch zu der angestrebten Sammelklage. Habe ich auch als Thema drin stehen.
Ja, okay.
In vielen Punkten auch nachvollziehbar, in einigen Punkten etwas übers Ziel hinausgeschossen, aber da können wir nachher noch drüber sprechen.
Ja,
lass uns erst noch mal ein bisschen am MacBook Air dran rumknabbern. Ja,
genau. Das wird übrigens der erste neue Mac dieses Jahr sein, der hier Einzug hält.
Ja, oh, ich hoffe, dass du das auch wirklich in die Tat umsetzt. Du hast schon
meine
so,
Frau.
Ach, deine Frau. Ach Gott, du hast es aber doch eigentlich nötiger.
Ich weiß, aber ich gucke mir das da erstmal an, weil ich liebe ja auch mit dem neuen MacBook Air.
Aber es soll da schon
die ganze
schiefgehen?
Zeit schon mit dem, ja, ich habe mit dem Air ja die ganze Zeit schon geliebäugelt und habe jetzt eigentlich auf das M3-Update gewartet.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sofort zu kaufen, weil jetzt bist du sofort beim ersten dabei und kannst
das
nicht.
Das wird wahrscheinlich passieren wie mit dem
iPhone, ganz schnell und spontan.
Mit dem iPhone.
Okay.
Nur andersrum, diesmal ist meine Frau zuerst dran. Ich werde es mir wahrscheinlich dann krallen. Und beim iPhone war es andersrum. Meine Frau hat sich ja mein neues iPhone gekrallt und ich durfte mir dann nochmal eins bestellen. Und diesmal, obwohl ob es andersrum, weiß ich jetzt nicht, weil ich werde es ihr ja einrichten und dann sehe ich ja, wie das Ding ist und ob ich wirklich mobil will und 13 Zoll etc., das wird schon alles zeigen. Also sie wird jetzt einen 13er bekommen, auch nicht die kleinste Ausführung, weil das wird bei ihr ja ein Geschäftsgerät werden. Und das wird eine vernünftige Ausstattung kriegen. Und also wie es für sie passt. Jetzt nicht rechts unten. Nee, hieß es rechts unten?
Rechts unten, ja.
Genau. Also kein rechts unten, sondern was Vernünftiges für sie. Und wie gesagt, ich werde es ja einrichten. Und
15 oder 13 Zoll? Hab ich
13.
Das jetzt? 13.
Meine Frau 13.
Okay.
Ja, definitiv 13.
Ja.
Sie hat ja immer noch ein 11er. Nach wie vor, wenn das sich nicht so in die Jahre gekommen wäre und die ganzen Problemchen jetzt mit sich bringen würde, würde sie eigentlich bei dem Formfaktor gerne bleiben. Aber es gibt ja keine 11er.
Nein, aber 11 Zoll, wenn man da wirklich als Hauptgerät hat.
Aber sie liebt das Ding.
Ist schon ein bisschen Mäusekino, ne?
Ja, aber sie liebt das.
Ja, aber ich möchte es nicht als Hauptrechner haben. Also da würde ich nicht mit klarkommen.
Das ist ihr Hauptrechner. Und sie liebt das Ding.
Es ist ein schönes Gerät, super. Es ist super kompakt, ich weiß das. Alles toll, aber als Hauptrechner wäre mir das zu klein vom Bildschirm her. Aber okay.
Ja, wie gesagt, sie kommt damit super zurecht. Ja, das ist ihr Ding. Okay, wobei das 13er, klar, klingt jetzt erstmal auf dem Papier so viel mehr. Aber wenn man überlegt, wie das 11er ja aufgebaut war vom Design her.
Das hat Display ja auch einen riesen Displayrand, das 11er.
Deswegen, also so viel größer wird das 13 jetzt auch nicht, ja.
Nein.
Vor allem, da wirst du dich sehr schnell dran gewöhnt haben. Vor allem leistungstechnisch und vom Display her wird das so eine riesen Umstellung werden.
Auf jeden Fall. Und ich hatte ja das M2 15 Zoll im Test Und mhm. ich habe jetzt das M3 heute auch bekommen als Testgerät. Das habe ich aber noch gar nicht ausgepackt. Aber die Überraschung wird nicht so groß sein. Es wird ja genauso aussehen. Und ich werde das mal durchchecken. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ich über das Gerät anderes berichten soll als über das M2er. Nur es ist wahrscheinlich schneller geworden. Aber wenn mir Apple natürlich ein Testgerät...
Nicht nur wahrscheinlich.
Ja, auch dann faktisch, ne? Logischerweise.
Welche Farbe hast du bekommen?
Die wollte ich explizit haben, weil ich den Unterschied testen wollte bezüglich der neuen Oberflächenveredelung, weil das ist ja auch ein neues Feature beim MacBook Air, dass jetzt die gleiche Oberflächenbearbeitung hat wie das MacBook Pro. Das wollte ich jetzt mal testen, weil das M2 hatte das ja nicht und ich wollte jetzt mal schauen, wie diese Oberflächenveredelung aussieht oder wie dieses... Ja, Beschichtung ist es ja nicht. Es ist ja eine neue Art und Weise, das Aluminium zu verarbeiten. Also von Beschichtung sollte man ja im Endeffekt nicht sprechen, weil es ja eine ganz andere Art und Weise ist. Und das wollte ich halt mal testen, weil das alte hatte ich ja auch in Mitternacht zum Testen. Und das war ja ganz, ganz, ganz schlimm. Das habe ich ja noch in Erinnerung. Habe ich damals auch hier kundgetan. Und ich will jetzt wirklich mal sehen, wie ist das Gerät im 1:1 Vergleich. Das ist ein Punkt, der mich interessiert. Die restlichen Konfigurationspunkte, es ist ein Maxed-Out-Gerät. 24 Gigabyte RAM, mehr geht ja da leider nicht. Und 2 Terabyte SSD.
Ja, nice.
Ja, darf ich ja leider nicht behalten, muss ja wieder zurück.
Ja, trotzdem, nice Ding, ja.
Ja, schauen wir mal. Gut, nochmal kurz zu den Specs, die sich geändert haben. Das Ding hat jetzt WLAN 6E an Bord oder Wi-Fi 6E. Und der große Punkt, der ja für ganz viel Freude gesorgt hat im Netz, also das ist, was ich so wahrgenommen habe, das Ding kann jetzt 2 externe Displays versorgen. Allerdings muss man das Gerät dann zugeklappt haben. Also man hat dann wirklich nur netto 2 Displays. Also nur der Clamshell-Mode ist dann mit 2 Displays zu realisieren. Aber immerhin. Und Gott sei Dank hat dann das 14 Zoll MacBook Pro, was ja auch einen M3-Chip drin hat, in der Standardausstattung, immerhin ein Software-Update bekommen, dass das dann auch mit 2 Displays funktioniert, weil das konnte das ja bis dato auch nicht. Das wäre ja auch schlimm gewesen, wenn das MacBook Air das können würde oder das kann und das 14er nicht, das wäre ja dramatisch gewesen. Also das hat Apple dann clever gemacht und da noch ein Software-Update rausgehauen. Was lernen wir daraus? Das ist alles nur politisch. Software, hardware-technisch können es die Geräte. Das ist alles nur künstlich unterbunden von Apple, weil sowas kann man halt per Software-Update nachreichen. Und nicht unbedingt, ja, es ist halt gewollt von Apple, ne? Sagen wir es mal so.
Also, ich kann nicht ganz verstehen, warum es nicht von Anfang an 2 unterstützt hat. Wäre es jetzt andersrum gewesen, das M3 MacBook Air wäre zuerst da gewesen, hätte das nicht machen können. Du hättest das 14er jetzt gebracht, was 2 unterstützt hätte und hättest das 13er per Software-Update gebracht, okay. Aber so rum, das MacBook Pro?
Ich kann das schon verstehen. Ich glaube, das haben sie aus dem Grund gemacht, dass sie die Kunden dazu drängen wollten, nicht diese Baseline-Ausstattung zu kaufen vom MacBook Pro.
Meinst du wirklich?
So einen süßen Druck, kauf dir das, wenn du wirklich 2 Displays benötigst, dann musst du dir das größere Modell kaufen.
Ja, okay, aber warum gibst du dem 13er dann überhaupt die Möglichkeiten? Dann lass es doch da auch weg.
Um noch ein bisschen...
Also was heißt das 13er? Das R meine ich jetzt.
Das noch ein bisschen attraktiver zu machen, keine Ahnung. Ich meine, ich bin ja froh, dass es so ist, weil ich habe jetzt ganz viele Stimmen wahrgenommen, dass das jetzt wirklich eine ernsthafte Alternative für die Kunden ist, die sich vorher ein MacBook Pro gekauft haben, weil die meisten, die im Büro sitzen, die brauchen nicht unbedingt die Leistung von einem MacBook Pro, aber sie brauchen 2 Displays, weil das ist ja sehr weit verbreitet im Büroalltag. Also wenn ich jetzt bei Kunden bin, dann
ja, bei uns Standard.
Sehe ich bei ganz, ganz vielen Kunden 2 angeschlossene Displays. Ist ja auch eine super tolle Sache, das so zu machen.
Ja, also wie gesagt, bei uns ist es jetzt Standard. Das ist jetzt die erste Firma, bei der ich arbeite, wo es wirklich Standard ist. Bei anderen, klar, konntest du sagen, hier, ich hätte gerne 2 Displays und dann hat der Chef das meistens abgenickt, ist in Ordnung. Aber da kommst hin, der Arbeitsplatz hat generell 2. Ob du die haben willst oder nicht, ja, wurscht, da stehen 2, peng. Manche Kollegen haben es auch so gemacht, die nutzen einen in der Firma und haben einen mit nach Hause genommen.
Ja, klar, bietet sich an.
Aber wie gesagt, ich finde das eigentlich mit zwei im Arbeitsplatz, mit der Arbeit, die ich halt jetzt mache, sehr nice. Mhm. Manche haben den Laptop noch aufgeklappt und nutzen dann, wie gesagt, drei Bildschirme im Prinzip. Mhm. Mir reichen die zwei, auch da jetzt nicht Outlook noch auf dem kleinen Mäusebildschirm im Vergleich dann. dann, wie gesagt, mit den Zweien komme ich sehr gut zurecht. Aber das ist schon nice. Also zwei Displays. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das macht Sinn. Ja, und maximal können dann halt zwei 5K-Geräte angeschlossen werden. Das nochmal zur Ergänzung. Das reicht
da
aber
auch. Da bist du schon ein paar Pixel am Schubsen, ja.
Ja, 5K, also das, was ich jetzt auch immer meistens wahrnehme, die wenigsten schließen da jetzt ein Studio-Display an. Also die meisten kaufen dann irgendwelche.
Ja, oder in 4K.
Ja, 4K.
Im Büroumfeld hast du da kleinere Auflösungen.
Als ja, auf jeden Fall. Und die wenigsten setzen original Apple-Displays ein. Das ist halt so, weil es auch ein wahnsinniger Kostenfaktor ist. Halt
genau. Ne? Ja. Und es gibt ja gute
Alternativen.
Günstigere Displays, genau.
Genau.
Von anderen Herstellern. Muss ja kein Apple sein. Ne?
Man muss nicht. Wer jetzt nicht unbedingt auf Ästhetik Wert legt, der kann auch andere.
Der Tobi wieder.
Ja, das.
Alles aus einem Guss. Ja.
Ja, das sieht halt schon schick aus. Ich muss es zugeben. Das ist so. Und die verbauten Lautsprecher sind in so einem Studio-Display auch erste Sahne. Da müssen sich andere Hersteller, die Lautsprecher verbauen oder die Monitore mit Lautsprecher anbieten, wirklich hinter verstecken. Also ich kenne keinen Hersteller, der ansatzweise Apple dort das Wasser reichen kann. Das muss man fairerweise anerkennen.
Was mich ein bisschen wundert, muss ich ehrlich sagen, gerade im Gaming-Bereich, wo ja mancher Display-Hersteller ja auch die Möglichkeit hätte, vom Raumangebot entsprechend auch Technik zu verbauen, wundert es mich, dass gerade da die Technik, die ja eigentlich, oder bei Apple ja gerade auch in den Laptops ja entsprechend verbaut wird, ja, wo du auch auf kleinstem Raum ja möglichst guten, oder Apple möglichst guten Soundout rausholen will und da entsprechend natürlich dann in den Monitoren die Technik dann halt nochmal ein bisschen aufbohrt, ja, und da verbaut, wundert es mich, dass andere. Klar, du sagst ja, externes Soundsystem ist im Monitor immer überlegen. Ja.
Ja.
Aber
ja, im Office-Umfeld, guter Sound, genau. Da brauchst du das nicht unbedingt. Da brauchst du solide Lautsprecher. Und die von Apple sind wirklich super, super, super gut. Selbst die in meinem uralten Thunderbolt-Display sind super gut. Da kannst du auch mal Musik drüber hören. Ne? Aber diese ganzen kleinen Piepser, die da in diesen Standard-Office-Monitoren drin sind, wie sie alle heißen, von IYAMA bis LG, da nimmt sich IYAMA auch nicht aus. Auch ich bin IYAMA-Fan, ich mag IYAMA, aber die Lautsprecher, die IYAMA verbaut, die sind suboptimal. Ist ja ein generelles Problem. Ne? Das ist ein Phänomen, was sich durch die ganzen Hersteller zieht. Ja. Das ist so.
Und wie gesagt, gerade im Gaming-Bereich verstehe ich es nicht. Was jetzt die Displays an sich betrifft, ich verstehe schon, warum, ja, weil die Hersteller dann auch sagen, die Gamer haben entweder einen Kopfhörer auf oder ein Headset.
Ja.
Meistens ja dann auch vernünftige Technik, ja. Plus, oder aber sie haben halt die entsprechend ein Soundsystem am PC dran.
Ja.
Wir brauchen da keine Augen mehr, der muss ein bisschen piepen können und das war's.
Ja, gut.
Ich finde es halt schade, weil gerade auch die Gaming-Monitore, wenn man da Qualität kann man auch günstig, klar, aber gerade wenn man da halt Qualität jetzt in Bezug auch auf Leistung, also Hertz etc. haben will, Auflösung und ein paar andere Features noch, die halt so der ein oder andere Gaming-Monitor bietet. Und dann hast du da so Pieper drin, das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe.
Ja, ich meine, ich habe jetzt letztens ein Alienware gesehen, Alienware 244 Hertz High-End-Gaming-Monitor. Ich meine, das In so einem Gerät könnte man natürlich auch vernünftige Lautsprecher einbauen. Das würde das Ganze dann noch abrunden. Das ist ein Gerät, was ich glaube, deutlich über 2000 Euro kostet. Und da dem Gerät würde es gut zu Gesicht stehen, wenn da auch noch ein paar vernünftige Lautsprecher drin sind. Aber okay.
Oder wie gesagt, der muss ja kein Dolby Surround Sound.
Nee.
Aber es geht schon besser als das, was drin ist.
Apple macht es ja vor.
Ja.
Und das in einem sehr, sehr dünnen Formfaktor. Ich meine, da ist ja kaum, da ist ja kaum Resonanzkörper vorhanden in so einem Studio-Display. Und wenn du dann so ein Alienware-Gerät hast, wo wirklich ein Resonanzkörper vorhanden ist, da dürfte es ja noch viel leichter sein, da eine vernünftige Akustik reinzubekommen.
Genau.
Aber okay, da sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber wir müssen ja unsere Sendung hier voll bekommen.
So, wir waren aber mit dem MacBook Air noch nicht durch.
Nee, das MacBook M1 ist somit gestorben. Ich meine, dass der Prozessor im Endeffekt nicht mehr im Sortiment ist, was das MacBook Air anlangt, das ist mir relativ egal. Aber ich traure dem alten Design so ein wenig hinterher, weil jetzt ist das urtypische, keilförmige Design letztendlich gestorben. Gibt es nicht mehr.
Genau, das ist jetzt Geschichte. Ja.
Schade eigentlich. Ich fand das gar nicht mehr so schlecht.
Es war ein sehr schönes Design.
Markenzeichen für die MacBook Air-Serie war es ein Markenzeichen. Ja.
Auf jeden Fall, was sich ja auch sehr lange durchgezogen hat durch das Design.
Ja.
Beziehungsweise durch die Serie, durch die diversen Iterationen, die wir hatten. Im Prinzip, bis auf so ein paar Änderungen, sehr nah noch an dem allerersten Air.
Ja.
Was, wie gesagt, diese Keilform betrifft.
Ja, ja, klar. Mhm.
Wie gesagt, jetzt ist diese Ära vorbei. Ja. Es ist schade.
Mhm. Ja, ich meine, man hätte das Design auch durchaus in Anführungsstrichen etwas modernisieren können. Das haben sie immer wieder getan. Und auch beibehalten können, um diese urtypische Charakteristik nicht sterben zu lassen. Aber gut, man muss sich auch mal neuen Dingen widmen. Ne?
Also wir haben natürlich auch dazu gewonnen, wenn du mal guckst, klar, die Farbe ist jetzt eine andere, aber du hast natürlich auch jetzt mehr Raum für Technik in dem Gerät.
Akku.
Und wenn es nur die Batterie ist.
Ja, genau. Akku. Das ist
und
ja
wir sagen ja immer lieber mal einen Millimeter dicker und mehr
ordentlich
Akku
rein. Ja.
Genau, und von daher, es ist ja keine Luft, die sie da jetzt einfach nur verbauen. Aber klar, was jetzt so das ikonische MacBook Air Design betrifft, ist es natürlich jetzt vorbei. Ja, schade.
Genau. Anzumerken ist noch, wenn man ein 15 Zoll mit M2 haben möchte, dann hat man Pech gehabt. Den gibt es nämlich ausschließlich nur mit den M3, wobei es das 13 Zoll Gerät noch mit M2 gibt. Das ist noch so eine kleine Anmerkung. Ja. Gut. Die ersten Benchmark-Ergebnisse sind auch schon da. Ist ja jetzt nicht unbedingt verwunderlich. Bis zu 60% schneller als das M1-Modell. Ja, gut. Wer vergleicht das schon mit dem? Na doch, kann man vergleichen, ja.
Also, meine Frau wird das vergleichen mit ihrem 11 Zoll.
Bis zu 500% schneller als mit ihrem. Das ist ja so, das ist ja okay. Also, das ist so,
das
als ob
Welten.
Man von einem.
Nee, nee, das sind ganze Sonnensysteme.
Von einem Trabi auf ein.
Na, okay, ich würde jetzt das 11 Zoll würde ich jetzt nicht unbedingt als Trabi bezeichnen wollen. Das ist ein in die Jahre gekommener Klassiker, ja.
Ja, aber leistungstechnisch, das Herz stammt schon aus einem Trabi. Da ist irgendein Intel
i5
drin oder so.
Nein. Du bezeichnest ja auch keinen 224 V8 oder so, bezeichnest du ja auch nicht als Trabi. Das war ja mal State of the Art, das Ding.
Ja, der Trabi auch. Der war auch irgendwann mal State of the Art, so vor 50, 60 Jahren.
Nee, wie gesagt, das Ding war ja mal State of the Art, für das, was es war. Die Technik geht weiter, da führt ja kein Weg dran vorbei, aber das macht ja keinen Trabi aus dem Ding. Ja.
Nein. Ein bisschen Spaß muss sein. Ne?
Ja.
Gut, zumindest 60% schneller als ein M1-Gerät, das ist schon einmal interessant, und 20% schneller als das M2-Modell. Ja, und diese 20% setzt das dann schon wieder so ein bisschen ins Verhältnis. Da sieht man, 20% sind schon solide. Wie hieß es immer, oder wie heißt es immer, alles, was über 10% ist, das merkt man auch im Alltag. Weiß ich jetzt nicht, ob man das dann wirklich auch in Alltagssituationen wirklich merkt. Vielleicht in der ein oder anderen rechenintensiven Anwendung wird man es vielleicht schon merken, aber in den normalen Daily Business, E-Mail surfen, was weiß ich, ein paar Bilder bearbeiten, wird man das wahrscheinlich nicht unbedingt merken. Das ist jetzt so meine steile These, die ich dazu habe. Aber okay. Also deswegen mein Tipp, wer jetzt irgendwo ein Schnäppchen bekommt im 2 bei irgendeinem Reseller, Gravis, wie sie alle heißen, der sollte sich das gut überlegen, auf das M3 jetzt unbedingt umzusteigen. Weil da muss man halt abwägen, ist das Angebot sehr gut oder will man jetzt unbedingt den M3 haben etc. Also da lohnt es sich vielleicht doch mal, wenn man einen guten Preis irgendwo findet, dann das Vorgängermodell zu nehmen oder nur das M2-Modell zu nehmen. Ist so mein Tipp. Aber wenn man so Geräte so lange nutzt, zum Beispiel wie deine Frau, macht es vielleicht schon Sinn, ein M3 zu nehmen, damit man auch immer lange Zeit noch das frischeste genau, Gerät hat.
Da kannst du es nochmal 5 Jahre länger nutzen. Ne?
Ja, Stichwort Betriebssystem-Updates etc. Ne? Das ist, meine ich jetzt nicht böse, das ist halt so. Ne? Wenn man wirklich vorhat, das Ding sehr lange zu benutzen. Ich meine, ich bin ja auch so ein Spezi, ich gucke 12 Jahre lang auf mein Thunderbolt-Display. Ne? Funktioniert immer noch.
Ja.
Und in einem Tag habe ich mir das mal so überlegt, das ist ja durchaus eine Auflösung, die immer noch etabliert ist, diese 2560x1440. Das ist halt immer noch im normalen Office-Bereich immer noch eine Auflösung, die verwendet wird.
Nicht nur im Office-Bereich, das ist auch gerade was jetzt Gaming-Monitore betrifft, immer noch. Was heißt immer noch, ist es eigentlich die Auflösung.
Ja.
Du bist dann mit dem 2K-Display unterwegs, was technisch mittlerweile, gerade was Bildwiederholung begeht, in Sphären vordringt, ja, in die, jetzt wollte ich schon hier Star Trek Referenzen anbringen, das ist sehr gute, ausgereifte Technik, einfach, ja, mit einer wirklich sehr guten Auflösung, die relativ günstig auch befeuert werden kann. Ja, von den aktuellen Grafikkartenpreisen fangen wir jetzt mal nicht an, aber die trotzdem relativ günstig, gerade im Vergleich zum 4K-Display betrieben werden kann. Und du hast den Vorteil zu einem 1080p-Display einfach von der Auflösung her, dass du da, wie gesagt, nochmal das bessere Bild hast. Nach wie vor finde ich das mit der beste Kompromiss, ja, oder die beste Auflösung eigentlich auch gerade im Gaming-Bereich, weil da technisch so viel einfach geht und das, wie gesagt, von der Hardware, die dranhängen muss, immer noch vernünftig ist. Ja, du brauchst da keine 4080 Ti dranhängen, um da 4K wie nennt sich das nochmal, HDR befeuern zu können, ja. Also von daher. Nee, Raytracing. Ja. Ich wollte Raytracing, nicht HDR, Raytracing würde ich sagen.
Ja, es, natürlich hätte ich gern ein Studio-Display, keine Frage, aber irgendwo tut es mir dann auch leid, ein vollkommen funktionierendes Display einfach
das ist noch mal das andere,
abzubauen. Genau. Komischerweise habe ich festgestellt, dass der Gebrauchtmarktpreis für dieses Gerät immer noch relativ hoch ist, dafür, dass es so alt ist. Das Ding wird immer noch um die 300 Euro gehandelt. Also das ist schon enorm, sage ich jetzt mal, dafür, dass es schon so alt ist.
Ja, die Auflösung ist immer noch aktuell. Was heißt immer noch? Die Auflösung ist aktuell. Das war damals mit State of the Art. Und für einen Office-Monitor, mein Gott, was brauchst du da? Bildaufbaugeschwindigkeit oder sowas. Das, mein Gott, das einzige Thema, was dich da vielleicht noch stellt, ist halt die Wiedergabequalität, wenn du da irgendwo was in Richtung Print machen willst. Das wäre nochmal die Frage, aber das ist ja auch ein Monitor, den kannst du noch kalibrieren, ja?
Ja, klar. Ja. Also für mich wäre es einfacher, wenn er jetzt kaputt gehen würde, dann wäre das eine Entscheidung, die nicht ich, ja, nicht ich getroffen habe, genau. Sondern die einfach
die wurde auch genommen.
Der Zeit geschuldet ist, dass es einfach einem kaputt geht, das Gerät. Ja, und dann habe ich noch so ein Glück, dass irgendwo nur eine kalte Lötstelle drin ist und man das Ding für 10 Euro wieder reparieren kann. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Ja. Gut, aber das nur am Rande. Das ist ja so unser Running Gag, dieses Gerät hier. Und das Schöne ist, es ist nicht leistungsabhängig. Es ist halt nur ein Anzeigegerät, ein Bildschirm. Das macht mein Mac Studio nicht schneller oder nicht langsamer.
Ja.
Das ist so. Gut, aber wo wir gerade bei schnell und langsam sind, das passt gut zu unserem heutigen Werbepartner. Ich sagte es bereits zum 5. Mal dabei, die Firma Ono. Wollte gerade sagen, bitte nicht wieder wählen, aber das war Hitparade. In der Vergangenheit haben wir schon über den Ono Co-Driver gesprochen. nochmal ganz kurz erklärt, das ist der Verkehrswarner, der live vor Gefahrensituationen und Geschwindigkeitskontrollen warnt. Das haben wir alle schon ausführlich durchgekaut. Ich wollte das nur nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. Und dann haben wir über den Ono Park gesprochen. Das ist die elektronische Parkscheibe, die automatisch die Ankunftszeit einstellt. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, Ono Park ist vom Kraftfahrtbundesamt zugelassen, hat eine Prüfnummer. Das nochmal als ganz wichtigen Punkt. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Und was man auch gar nicht oft genug betonen kann, ist, dass quasi die Haupt-DNA von Ono darin liegt, Geräte für die Community zu entwickeln. Das sieht man ja auch bei der ersten Entwicklung, den Ono Co-Driver. Das ist ein Produkt, was ein Community-basiertes Gerät ist, was quasi aus der Community die Autofahrer warnt vor Verkehrshindernissen, vor Geschwindigkeitskontrollen und gibt quasi aus der Community für die Community Verkehrsinformationen frei. Das ist so der Grundgedanke, der immer wieder bei Ono sich durch diese ganze Entwicklung gezogen hat und durch das ganze Portfolio zieht. Produkte, die aus der Community weiterentwickelt werden, sieht man ja auch beim Co-Driver 2. Da sind ganz, ganz viele Punkte drin, die quasi aus der Community an die Entwicklungsabteilung von Ono herangetragen worden ist. Zum Beispiel auch, dass eine CarPlay-Unterstützung rein soll in das Gerät. 78% der Ono-Nutzer haben sich eine CarPlay-Unterstützung gewünscht. Wurde dann ja umgesetzt im Ono Co-Driver Number 2. Oder zum Beispiel eine Wiederaufladefunktion wurde umgesetzt im Ono Co-Driver Number 2 per USB-C. Das sind alles solche kleinen Feinheiten, die quasi aus der Community, Wünsche aus der Community, die auch umgesetzt worden sind. Das ist ein ganz starkes Merkmal, die das ganze Unternehmen ausmachen. Also mit der Community gemeinsam was zu entwickeln, was dann letztendlich in ein finales Produkt reinfließt. Und der zweite Punkt ist es, für mehr Sicherheit zu sorgen. Das sind auch, ist ein ganz großer Punkt, den Ono halt die ganzen Jahre verfolgt hat, sowohl im Straßenverkehr als auch vielleicht in anderen Bereichen. Und da kommen wir dann auch zum nächsten großen Teaser. Ono möchte auch in anderen Bereichen für mehr Sicherheit sorgen. Und da baue ich jetzt mal eine ganz großen Spannungsbogen auf. Das sind so zwei Bereiche, die Ono angehen möchte. Das ist einmal der Bereich der Öffentlichkeit und einmal der Bereich im eigenen Zuhause. Und das sind die zwei großen Punkte, die Ono in der nächsten Zeit angehen wird und da auch schon eine Menge innovative Ideen hat, die eventuell auch schon in finale Produkte gemündet sind, diese Ideen. Und dazu sprechen wir dann in der nächsten Folge oder darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Und das neue Motto von Ono ist Creating a Safer Everyday Life. Also mehr Sicherheit im Alltag schaffen. Das könnte man jetzt mal so frei übersetzen, also frei ins Deutsche übersetzen. Und dazu erzählen wir euch in der nächsten Folge ein wenig mehr. Und bis dahin könnt ihr noch fleißig den Ono Park kaufen. Ich sage ja immer, das Ding ist unverschämt günstig. Bin ich immer noch der Meinung, dass diese kleine Parkscheibe, die mir jetzt schon öfter den Hintern gerettet hat, weil sie einfach automatisch die Ankunftszeit einstellt, ohne dass ich da was für tun muss. Und mit einer Prüfnummer vom KBA. Das kann man auch gar nicht oft genug sagen. Gut, in diesem Sinne bedanken wir uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma Ono. Alle weiteren Informationen auf ono.de, dreimal das O und dann einmal no.de. Da findet ihr die Ono Parkscheibe oder besser gesagt die elektronische Parkscheibe und auch den Ono Co-Driver Number 2 und auch das Gerät der ersten Generation. So. Dann weiter in der heutigen Sendung. Mhm. Da haben wir noch ein bisschen was. Das iPhone SE der vierten Generation. Da hat 91 Mobiles die ersten CAD-Dateien rausgegraben und daraus ein paar Renderings modelliert zur Einordnung. Deswegen habe ich das heute auch ins Thema oder in die Sendung mit reingenommen, dieses Thema. 91 Mobiles waren die, die auch die Renderings für das 13 Pro und das 14 Pro rausgehauen haben und die Renderings waren korrekt. Das nur mal so als Einordnung. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die Renderings für das SE auch korrekt sind. Letztendlich hat sich alles das bestätigt, was auch schon in den vergangenen Monaten besprochen worden ist von Ross Young und von Ming-Chi Kuo und wie sie alle heißen. Wir haben ein 6,1 Zoll Display, wir haben ein All-Screen-Notch-Design, wir haben Touch-ID, nee, wir haben kein Touch-ID, wir haben Face-ID und logischerweise USB-C. Also es würde mich jetzt überraschen, wenn sie da kein USB-C reinbauen würden. Und die Abmessungen sind im Endeffekt fast identisch mit dem iPhone 14. Und das ist ja ganz klassisch. Apple arbeitet ja immer wieder alte Designs auf. Das ist ja bei der SE-Reihe quasi Tradition. Und auch hierbei kann man, oder bei dem Gerät kann man davon ausgehen, dass das iPhone 14 Design recycelt werden soll. Marktstart soll angeblich 2025 sein. Bin ich gespannt. Dann ist das iPhone 14 auch so alt, dass man es wieder recyceln kann. Ist natürlich auch ein Punkt.
Ja, gespannt bin ich, was dann letztendlich an Technik alles drinstecken wird. Aber 25, ja, mein Gott, ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin.
Oh,
ja. Wir sind ja erst im März. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Von daher mal gucken, ja.
Ja.
Was für einen Prozessor dann wir zum Beispiel drin haben. Vielleicht ist es ja wirklich ein 14er.
Mehr oder weniger wird es das sein. Ich denke nicht exakt, sondern ein paar Punkte werden sich unterscheiden. Das Kameradesign soll sich unterscheiden, es soll abgespeckter sein. Aber im Endeffekt soll es so die grundtypischen Dinge eines iPhone 14 beinhalten. Naja, bin ich gespannt. Weil das iPhone SE der aktuellen Generation, das ist ja auch schon nicht mehr vertretbar, ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das würde ich jetzt auch jetzt nicht unbedingt jedem Kunden empfehlen. Zumindest nicht für den offiziellen Preis, wie es bei Apple angeboten wird. Aber es gibt ja Leute, die brauchen auch den Knopf oder die wollen unbedingt den Knopf haben, dann müssen sie sich halt ein SE kaufen, weil den gibt es da ja noch.
Noch.
Noch. Ne, der wird dann mit dem SE4 Geschichte sein. Davon ist auszugehen. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht.
Gut. Ja, mein Gott, was heißt schlimm? Aber dann haben sie wenigstens mal alles auf einem Stand. Ja,
ja, bis zum nächsten Mal. Bis sich dann wieder eine Generation nach vorne entwickelt und es dann wieder erstmal ein wenig dauert, bis es runtertropft, das Ganze. Gut, dann gibt es noch ein Dauerbrenner-Thema, was ja bei uns immer wieder für sehr viel Anklang im Podcast sorgt oder wo wir immer sehr viel Diskussionen drüber führen, über ein faltbares Gerät aus dem Hause Apple. Sei es ein iPhone, sei es ein iPad oder sei es in dem Fall auch ein MacBook Pro. Letztendlich gehe ich davon aus, dass es dann auch ein Pro sein wird. Und diese Gerüchte haben wir ja auch immer wieder gehabt, ein faltbares MacBook Pro und so weiter und so fort. Da hat sich ja auch der Mr. Ross Young schon in der Vergangenheit darüber ausgelassen, dass das erste faltbare Gerät ein MacBook Pro sein wird. Und da gab es ja immer so Diskussionen, entweder wird es ein iPad sein oder es wird ein MacBook Pro sein, was faltbar wird. Also diese beiden Geräte sind ja stark in der Diskussion als oder sollen die ersten faltbaren Geräte sein, die von Apple kommen werden oder auch nicht. Und jetzt hat sich Ming-Chi Kuo auch auf das Lager oder auf die Seite von Ross Young geschlagen und hat gesagt, jawohl, das erste Gerät wird ein MacBook Pro sein mit 20 Zoll, um genau zu sein, 20,3 Zoll und es soll im Jahre 2027 kommen. Ja, sehr weit vorausgeschaut. Und ich bezweifle, dass das das erste faltbare Gerät wird. Ich könnte mir vorstellen, dass vorher noch ein faltbares iPad kommen wird. Weil 2027 ist noch wirklich lange hin.
Also ich denke nicht, dass es sich, gerade wenn es das erste Gerät werden sollte, was faltbar ist, da einen großen Gefallen tun mit dem MacBook Pro. Das könnte ein größeres Desaster werden als die Touchbar.
Und die war ja schon ein großes Desaster.
Die hat zumindest mal von Anfang an für Diskussionen gesorgt
und
war letztlich ja dann auch nicht das, was ich Apple erhofft hatte mit der Touchbar. Und ich denke, wenn du das MacBook Pro durch so ein Gerät ersetzen willst, wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Klar kannst du sagen, okay, das wird am Anfang sowieso parallel, ja, zu den aktuellen Geräten oder zu den dann aktuellen Geräten da sein, quasi so ein Technologieträger, ja, zu zeigen, was technisch machbar ist, beziehungsweise welche Ideen Apple da in dieser Richtung hat, ja, wie sie sich die Zukunft von einem MacBook Pro vorstellen. Aber das wird so schwierig, gerade im Pro-Bereich, ohne eine richtige Tastatur.
Also
das wird sehr, sehr schwierig.
Es soll ja angeblich nur ein ergänzendes Produkt werden in der MacBook Pro-Reihe, ja, und nicht komplett die Geräte ersetzen. Ne?
Was definitiv in der Pro-Serie nicht machbar ist. Wie ich es eben schon gesagt habe, du kannst das parallel dazu, ja, definitiv anbieten. Dann ist aber nur wieder die Frage, inwieweit wäre macOS oder ist 2027 früh genug, um ein macOS zu haben, was wirklich über Touch komplett bedienbar ist, vernünftig? Wenn Sie heute sagen, wenn Sie heute noch nicht mal Touchbildschirme in den Pros drin haben?
Naja, wenn
Sie. Und Sie sagen, unser Touchsystem ist iPadOS?
Wenn Sie unten nur eine Tastatur einblenden auf, ja, die dann auch über Touch zu bedienen ist, mit vielleicht einem haptischen Feedback, da hat man ja auch schon einige Patente gesehen, dass die Tasten quasi oder das Display dann quasi haptisches Feedback durch Vibrationen, durch Hervorhebungen, ja, wiedergibt, etc.
Ja, klar, haben wir ja, wie gesagt, mit den iPhone oder beziehungsweise mit iPads ja auch, kann man machen, nur für ein
Pro. Ja, aber nicht mit haptischem Feedback, dass sich da jetzt was hervorhebt, eine Hervorwölbung quasi aus dem Display. Sowas haben wir ja noch nicht. Da gab es ja Patente.
Du hast es über die Vibration.
Ja, ja.
Weil die Displaytechnik da so weit ist, würde ich 2027 noch ein großes Fragezeichen dran machen.
Ja, klar. Deswegen sagte ich ja auch, ich gehe erst davon aus, dass wenn erstmal ein faltbares iPad kommen wird, und dann irgendwann.
Ich finde es halt sehr schwierig. Bei macOS, wie gesagt, da halt ein touchfähiges Betriebssystem zu sehen.
Ja, klar.
Klar kann es sein, dass Apple hinter den Kulissen daran arbeitet. Und wir haben ja vor Jahren schon drüber diskutiert, beziehungsweise generell, ja, aber wir ja auch, haben drüber diskutiert, inwieweit oder wann eventuell iOS, iPadOS und macOS zu einem verschmelzen wird. Mhm. Weil nach wie vor, ja, im langen Spiel, ja, um es mal auf Deutsch zu sagen,
ja,
es sich wahrscheinlich nicht vermeiden lässt, da im Prinzip eins draus, oder es wird sich so stark, oder wir sind davon ausgegangen, es wird sich so stark annähern, dass es im Prinzip ein OS werden wird. Apple arbeitet hart dran und wir sehen es mit iPadOS im Prinzip jedes Jahr,
ja, ja,
mit den Updates, dass wir da oder dass es nicht so sein wird, weil iPadOS, die Entwicklung geht wirklich sehr, sehr langsam vor sich, gerade was halt Features im Pro-Bereich, ja, betrifft. Das ist so ein Ding, ja, wo man sagt, okay, Apple sieht anscheinend wirklich die Vision von Apple ist anscheinend wirklich nicht, ja, dass das im Prinzip ein OS wird, ja. Okay, kann sein, aber wenn du wirklich ein faltbares MacBook Pro machen willst, müsste das OS definitiv mehr Touch bieten als nur die Tastatur. Ansonsten,
ja, ja, klar,
würde das Gerät wenig Sinn machen. Klar kannst du sagen, du kannst aufklappen und könntest mit einer externen Tastatur dann das komplette Display benutzen, ja, und hast einen 20-Zoll-Display mobil mit dabei. Okay, nice. Aber
es gibt ja auch einen Ansatz, es gibt ja auch einen Ansatz von Asus, dass man quasi im unteren Bereich die Tastatur abnehmen kann und darunter dann ein Display
liegt. Diese Auflagetastatur.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht unbedingt so der Apple Way, würde ich sagen.
Nee, eben. Ich meine, es gibt ja da einige Ansätze von Marktbegleitern, die wir ja schon gesehen haben. Das wirkt auf den ersten Blick auch interessant. Aber ich glaube, das ist, wie du es eben schon sagtest, das ist nicht der Weg, den Apple gehen wird. Hoffentlich auch nicht, weil ich halte dieses Konzept für undurchdacht, was Asus da angeboten hat. Aber das ist auch wiederum eine Geschmackssache, aber trotzdem, das ist auch ein Gerät, was sehr stark in der Nische ist. Ich meine, das ist ja schon mal direkt im Portfolio schon in der Nische und ich denke nicht, dass das auch einen großen Absatz erfahren hat, das Gerät. Es ist auch schweineteuer, gerade für ein Asus-Produkt. Kommt noch dazu.
Ja. Ne? Das hat so Technik einfach an sich, ja.
Du hast
das Problem, dass da viel Hightech drin steckt, ja, was generell nie günstig ist.
Ja.
Plus, du verkaufst da 5 Stück im Jahr.
Ja, mehr oder weniger.
Irgendwie muss es finanziert werden, ja.
Ja, ist klar. Eine S-Klasse ist auch teurer als eine C-Klasse. Ist ähnlich.
Ja. Ähnlich.
Ja.
Ja, nach wie vor, ja, wir haben da, ach, wie oft haben wir da schon drüber gesprochen?
Ja, ich finde es nur interessant, weil
jetzt… Für mich ein iPad wäre gerade zum Testen halt die bessere oder das bessere Einstiegsmodell oder
ja,
das Modell, wo sich, wie gesagt, das vielleicht, aber das, mein Gott, das muss Apple entscheiden, ja, das, ob sie es besser wissen, ich wollte gerade sagen, das wissen die besser, aber ob sie es besser wissen, Fragezeichen, ja, manchmal fragt man sich ja da echt bei den Entscheidungen bei Apple, ja, aber famously sagen sie ja auch, sie machen ja keine Marktforschung, ja, und der Kunde weiß ja eh nicht, was er will. Ja, so übertrieben mal da ausgedrückt, ja.
Ob das jetzt Apple immer noch so sagt wie zu Steve Jobs Zeiten, weiß ich nicht. Also Steve hat das ja immer gesagt. Also wir wissen das, wir zeigen euch erstmal, wo es lang geht und was ihr überhaupt wollt. Ne, das war ja so prinzipiell runtergebrochen, so sein Tenor oder seine Kernaussage, die er immer gesagt hat. Bei vielen Dingen hat er auch recht gehabt, muss man fairerweise auch dazu sagen. Weil uns wurden ja Dinge gezeigt, wo wir vorher gar nicht dran gedacht haben oder es wurde uns quasi offeriert, oh, das geht auch, das können wir auch machen etc. Aber bei manchen Dingen, naja, da hat er auch nicht gerade immer recht gehabt, muss man auch dazu sagen. Aber okay. Ich halt fand halt bei dieser
Aussage… Bei was hatte er nicht recht?
Naja…
Also mir würde da auf Anhieb jetzt nichts einfallen.
Ich möchte jetzt nicht global sagen.
Man kann
sagen,
so in Bezug auf, wie gesagt, Lisa…
Lisa Cube, war, okay. War ein Schuss in den Ofen.
Wie gesagt, Cube, da könnte man auch nochmal so sagen, schwierig.
Also ich sage mal, okay. Bei elementaren Aussagen, so grundsätzliche Statements und so grundsätzliche technologischen Aussagen, da hat er bei wenigen Dingen nicht recht gehabt, das stimmt. Und das andere, was wir jetzt eben angeführt haben, wie zum Beispiel der Cube, das waren ja produktspezifische Probleme, thermische Probleme. Das waren jetzt keine grundsätzlichen elementaren Statements, die er abgegeben hat. Da hast du recht, ja, also produkttechnisch haben sie da schon oft ins Klo gegriffen. Ne? Cube ist ein Beispiel, Lisa ist ein Beispiel, die Mighty Mouse, die war auch immer mehr kaputt, als sie funktioniert hat. Ne? Also so Kleinigkeiten, aber das waren ja produkttechnologische Fehlleistungen oder Fehlentwicklungen, mehr oder weniger. Magic Mouse, ne? Ladepunkt unten drunter. Gut, das hatte Steve Jobs nicht mehr zu verantworten, aber das sind so Kleinigkeiten, wo man sich immer wieder fragt, wem zur Hölle ist das eingefallen? Ne? Oder aktuell Fine-Woven Cases. Ne? Das ist genau so ein Ding. Wie konnte das passieren? Oder
ja, okay,
generell
das hätte unter Steve Jobs auch passieren können, wenn du mal guckst.
Klar. Ja,
das Scratch-Gate, was wir mit
Antenna-Gate.
Nanos hatten das Antenna-Gate mit dem iPhone und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die in Anführungszeichen Kleinigkeiten, die halt da waren. Das hätte, wie gesagt, das gab es unter Steve Jobs. Das hätte, wäre heute wahrscheinlich genauso unter Steve Jobs passiert.
Können, ja klar. Ne? Butterfly-Tastatur war auch nicht unter Steve Jobs, war unter Johnny Ive quasi, war genauso ein Problem. Die Idee war grundsätzlich gut, so eine flache Tastatur zu entwickeln, nur die technische Umsetzung oder die Qualität, das war ein Problem. Die optimale Tastatur, wenn man sie in einem Reinraum benutzt, weil da hat sie hundertprozentig funktioniert. Aber sobald ein Krümelchen dazwischen kommt, war es das. Ja, also ich sage mal so, Apple hat schon eine Menge, ich will jetzt nicht sagen Scheiße gebaut, aber eine Menge Mist gebaut. Aber so unterm Strich, das sage ich ja immer wieder, bin ich bei Apple doch sehr zufrieden mit dem, was sie rausgehauen haben. Also so dieses grundsätzliche Urvertrauen in die Marke und in die Technik, das habe ich bei Apple viel mehr als bei anderen Produkten. Das ist so. Also sonst wäre ich jetzt nicht so lange Apple-Nutzer. Okay. Also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Beim faltbaren MacBook. MacBook, beim faltbaren MacBook. Nein, ich habe diese Nachricht nur mit aufgenommen, weil ich es so interessant finde, dass jetzt Ming-Chi Kuo auf einmal auf den Ross Young-Zug aufgesprungen ist und im Endeffekt das gleiche raushaut oder die gleiche These raushaut wie Ross Young, was er schon vor ein paar Monaten gesagt hat, dass das erste wohl ein MacBook Pro sein wird, was zu falten ist. Vor ein paar Wochen hat er noch gesagt, das erste wird ein iPad sein, was zu falten ist. Und wahrscheinlich wird...
Der Formfaktor legt es natürlich schon nahe, weil für ein iPad ist es eigentlich zu groß.
Ja, 20,3 Zoll.
Wäre gefaltet eigentlich eine schöne Größe auch für ein transportables MacBook oder Pro halt, je nachdem. Pro würde sowieso Sinn machen, gerade was die Preisgestaltung betrifft. Ja, weil das Ding wird garantiert nicht günstig werden, ja, zum Einstieg. Aber ja, wenn man mal guckt, ja, die Gerüchte zu einem großen iPad, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, würde vielleicht in Bezug auf ein faltbares iPad sogar noch mehr Sinn machen, weil es einfach den Transport oder das dabei haben so viel war.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, wir werden es sehen.
Bei so einem großen iPad ist immer die Frage, ja, wer schleppt so ein Ding mit sich rum? Du kannst es falten, Frage hat sich erübrigt, ja.
Ja, das stimmt.
Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in einer der letzten Sendungen. Faltbar bei Apple wird erst dann kommen, wenn die Displaytechnik so unauffällig geworden ist im aufgeklappten Zustand, also da, wo das Display halt knickt, dass du das, wie gesagt, nicht mehr
optisch
wahrnehmen kannst.
Das war ja auch ein Thema in den vergangenen Wochen, dass Apple ein sehr, sehr großes, einen sehr, sehr großen Anspruch an die Qualität hat. Und es ist ja auch gut so, dass sie das haben. Und dass angeblich alle Zulieferer im Moment diesen Anspruch nicht gerecht werden konnten, wie Samsung etc. Und deswegen soll es ja auch angeblich auf Eis gelegt worden sein, das Projekt faltbares iPhone. Ne, das hatten wir auch in der letzten Sendung, glaube ich, thematisiert. Aber gut,
wir hatten schon drüber gesprochen, ja.
Genau, wir falten uns und drehen uns immer wieder um das Thema. Und wahrscheinlich wird Ross Young oder Ming-Chi Kuo immer wieder hin und her switchen in den Aussagen zwischen faltbares MacBook Pro und faltbares iPad. Da werden wir wahrscheinlich des Öfteren neue Gerüchte oder Meinungswechsel sehen, wie auch immer. Das wird nicht das erste und letzte Gerücht sein dazu.
Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt von heute auf morgen in Anführungszeichen ein faltbares Gerät sehen werden.
Nein, nein.
Wir sind momentan in der Vision Pro-Ära. Ja, da wird so viel, denke ich mal, auch an Kapazitäten innerhalb von Apple daran arbeiten. Das ist auch momentan das Thema, was Apple einfach pushen will. Und stell mir vor, die würden jetzt im September ein faltbares iPhone bringen. Das würde auch wieder so viel Luft aus der Vision Pro rausnehmen, weil es einfach ein wesentlich alltäglicheres Gerät ist als eine Vision Pro. Von daher 2026, 2027 halte ich da durchaus für realistisch. Vor allem ist das MacBook Pro nochmal eine ganz andere Kategorie, als jetzt dann ein iPad oder das iPhone. Und bis dahin ist, denke ich mal, oder hat sich das auch ein bisschen gesetzt, was die Vision Pro betrifft. Da dürfte sich so ein bisschen auch rauskristallisiert haben, was so die Nische ist für das Gerät, ja, wo es vielleicht so seine Heimat findet, ja, wie bei der Uhr damals. Bis dahin dürften wir da ein bisschen mehr wissen, welche Anwendungen dafür sich durchgesetzt haben oder halt so der heiße Scheiß sind, ja, für die Vision Pro. Plus der ganze Hype hat sich ein bisschen gelegt. Das ist halt die Frage, wäre das so der Zeitpunkt für ein Update? Nochmal, weil das könnte auch nochmal so ein Thema werden, was wollen wir eher pushen, bei Apple. Aber ich denke mal, wie gesagt, aktuell, kurzfristig, selbst wenn die Technik da wäre, wäre, denke ich mal, das iPhone das erste Gerät, weil das einfach das Gerät ist bei Apple.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn sie da, wie gesagt, mit einem Faltbaren nochmal eins draufsetzen könnten, würden sie das, denke ich, tun.
Ja, aber im Moment.
Das ist aktuell schwierig, alleine schon wegen der Vision Pro.
Ja,
weil das ist, denke ich mal, momentan so das Ding.
Da schließe ich mich deiner These an. Die WWDC auf jeden Fall in diesem Jahr wird sich im Fokuspunkt um die Vision Pro handeln. Das ist, denke ich, der Dreh- und Angelpunkt der diesjährigen WWDC. Software für die Vision Pro etc. pp. Das wird das Hauptaugenmerk sein. ist meine Prognose. Aber das ja. ist ja auch, liegt ja auch nahe, dass das der genau. Dreh- und Angelpunkt sein wird. Habe ich auch wieder jetzt so einen tollen reißerischen Bericht gelesen. Nutzer der Apple Vision Pro beschweren sich über Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Ja, das gibt's bei jeder VR-Brille. Das ist jetzt nicht nur bei der Apple Vision Pro der Fall, dass auch andere Brillen oder Nutzer anderer Brillen sich darüber beschweren, wenn sie halt eine Motion Sickness haben oder das ist jetzt kein Apple-Phänomen, aber ja, fand ich noch wieder so ein bisschen reißerisch aufgemacht. Das gibt's auch bei der MetaQuest etc. Das ist ein grundsätzliches VR-Problem, nach meiner Meinung. Aber okay, das nur mal so am Rande.
Es ist ein grundsätzliches Problem. Es ist auch immer die Frage, jeder reagiert da ein bisschen anders oder empfindlicher drauf.
Genau.
Plus, wie gesagt, es gibt die Empfehlung, regelmäßig Pausen zu machen etc.
Genau.
Ja, das ist ja auch so wieder so ein Thema. Wenn ich das Ding 6 Stunden aufhabe, brauche ich mich, glaube ich, nicht über Kopfschmerzen beschweren.
Ja.
Von daher, ja, wie ist man halt persönlich anfällig dafür? Gerade das Thema Motion Sickness ist so ein schwieriges ja. Thema. Es gibt Leute, die können mit 3D-Brillen kein 3D sehen. Ja.
Ja, klar.
Von daher, das sind alles so Themen. Ja, das ist teilweise auch sehr individuell. Ich will es nicht schönreden. Ja, ich habe noch nie eine aufgehabt. Es könnte sein, dass mir schlecht wird mit so einem Ding auf der Nase. Müsste man mal ausprobieren.
Ja.
Würde aber ich nicht unbedingt ausschließen, weil ich auch einer von denjenigen bin, der Schwierigkeiten hat, mit einer 3D-Brille 3D zu sehen.
Mhm.
Von daher würde ich das Thema Motion Sickness nicht unbedingt ausschließen wollen. Ja.
Genau, aber es ist kein Vision Pro-spezifisches Problem. Das Nein. wollte ich damit nee, nur nee. Sagen. Und dieser ja. Artikel hat sich so gelesen, als ob das ein Vision Pro-Problem ist. Das ist ein strukturelles Problem innerhalb der ganzen Vision, der ja, ganzen vor allem, VR-Headsets. Ganz einfach. Ja.
Ja, klar kannst du auch über die Technik viel machen, weil je besser die Display-Technik und die Darstellung, Auflösung, wieder alle Bildfrequenz etc. ist, umso mehr oder umso geringer ist vielleicht auch für den einen oder anderen die Anfälligkeit für Motion Sickness.
Ja, klar.
Die Technik kann da einen Einfluss drauf haben, aber trotzdem wirst du das nie 100% ausschließen können, dass nicht doch irgendwo jemand halt da entsprechend drauf Klar. reagiert. Und selbst wenn er im normalen Anwendungsfall nicht drauf reagiert, dann ist es auch wieder die Frage, wenn du bestimmte Darstellungen auf dem Bildschirm hast, ja, Helligkeit, wie gesagt, Geschwindigkeit, teilweise ja auch Formen, ja, Geometrie etc., das kann ja auch ein Faktor sein.
Mhm.
Von daher ist auch wieder die Frage der Anwendung, ja. Teilweise hat man es ja in der Vergangenheit auch gehört, dass bestimmte Spiele nur im Motion Sickness oder mit Verwendung von der VR-Brille es auslösen, andere wieder nicht. Das, ja, ist halt so ein Thema, das muss man selbst erfahren, ja, um zu sehen, ob man dann davon betroffen ist, ja.
So ist es. Gut. Dann lass uns nochmal über das Thema Recht auf Reparatur sprechen. Da gibt es im Bundesstaat Oregon in den USA ein Gesetz, was im Endeffekt schon komplett verabschiedet worden ist. Es wartet nur noch auf Unterschrift von der Gouverneurin. Und sobald das dann unterschrieben ist, ist es dann auch fixiert, ist es dann auch in Kraft getreten. Und es geht um das Problem der Parts-Pairing-Geschichten, also der Verheiratung von Apple, von Komponenten, die aus dem Hause Apple stammen. Also, wie heißt es so schön im Volksmund? Komponentenvernagelung bedeutet, man muss halt die Geräte zusammen pairen, oder die Komponenten zusammen pairen, die repariert worden sind, dann an der Seriennummer etc. Und es ist ein relativ aufwendiger Prozess, die Produkte miteinander zu verkoppeln, zu verheiraten. Und da
beziehungsweise es erschwert halt Third-Party-Repair-Shops. Und entweder es erschwert es unheimlich oder aber es verhindert sogar die Reparatur von im Prinzip nicht autorisierten Reparaturcentern.
Genau. Obwohl man muss dazu sagen, wenn man jetzt Geräte repariert, die in diesem Self-Service-Repair-Programm drin stecken, dann hat man auch dieses Parts-Repairing, aber man kann es dann halt über Apple entweder online oder auch telefonisch vornehmen. Aber auch das ist schon mal eine Hürde, die nicht gerade einfach ist. Also das ist schon ein bisschen komplexer, das Ganze durchzuführen, auch wenn Apple sagt, das ist ein ganz einfacher Prozess, den man durchlaufen kann. Aber auch dieser Punkt soll in diesem Gesetz drinstecken, dass das halt nicht mehr stattfinden darf. Da bin ich gespannt, ob das eine Unterschrift bekommt von der Gouverneurin. Da muss man schauen. Und vor allen Dingen, wie wollen sie das umsetzen? Das gilt ja denn nur für den Bundesstaat, so viel wie ich weiß. Logischerweise steht es auch in dem Artikel so drin.
Ja.
Das wird dann wieder komplex.
Nee, das wird wahrscheinlich ein Ding sein, was zumindest mal über alle Staaten übergreifend gelöst wird von Apple. Apple ist da sowieso schon am Zurückrudern. Wir hatten die Problematik ja beim iPhone auch gerade mit dem Touch-Button, beziehungsweise mit Touch-ID, Button, wo der Button ja auch verheiratet werden musste mit dem iPhone, beziehungsweise in Bezug auf, war das das Display? Es war auf jeden Fall der Touch-ID-Sensor und noch irgendwas war es am iPhone.
Ja.
Und da sind sie ja dann auch zurückgerudert, so viel ich mich, falls ich mich da richtig erinnere.
Ja, ich glaube,
Genau. Und aktuell, und das passt wahrscheinlich zu dieser News, wir hatten ja vor der Sendung kurz drüber gesprochen, ging ja auch wieder durchs Netz MacBook Pros Displays, die ja da auch wieder mit einem Chip auf dem Board halt verheiratet sind und da der bloße Austausch zu Displayfehlern führen kann, wenn man da nicht entsprechend den Chip mitnimmt, beziehungsweise das halt über Apple macht. Das ist ja auch so wieder so ein Thema, wo ich ja auch gesagt habe, lest euch bitte die Support-Dokumente von Apple durch, beziehungsweise die Repair-Anleitungen, da ist das alles aufgeführt, das ist jetzt nichts Neues. Warum das jetzt nochmal so Kreise tut, klar, gerade wenn es um so Gesetzgebung geht. Ich bin da auch dafür, Reparaturen sollten so einfach wie möglich durchzuführen sein. Nicht unbedingt von jemandem zu Hause.
Mhm.
Aber wenn jemand, wie gesagt, das technische Know-how und die Ausrüstung hat, sollte man auch in der Lage sein, Reparaturen durchzuführen. Inwieweit das natürlich jetzt hier so ein M3 betrifft, dass du den aufschraubst und da den RAM austauschen kannst. Ja, ein ganz anderes Thema, da sind wir schon wieder bei Technik, da geht's einfach nicht. Aber wie gesagt, so ein Display austauschen sollte jetzt kein Hexenwerk sein. Genauso ein Akku austauschen sollte kein Hexenwerk sein. Alles andere, gerade je integrierter die Technik oder die Chips sind auf dem Board, wird's halt schwierig. Aber was wir ja auch gesehen haben, gerade bei der letzten oder bei dem letzten Update mit den MacBook Pros, was ja den Austausch den Ports betrifft zum Beispiel, die mittlerweile einzelne Module sind, falls da mal wirklich irgendwie so ein USB-Stecker sich verabschieden sollte oder ein HDMI-Port, je nachdem, dass man das relativ einfach reparieren kann, wo Apple ja auch gerade von iFixit guten Noten bekommen hat, und ich denke mal, das wird gerade in dem Bereich Self-Repair nochmal ein Thema sein, wo Apple es bewusst ist und sie, denke ich mal, auch wieder einen Schritt zurückrudern werden, beziehungsweise es einfacher machen wollen. Gerade auch in dem Hinblick auf die kommende Gesetzgebung, beziehungsweise auf die Entwicklungen, die einfach stattfinden in Bezug auf Right to Repair, wo sie dem vielleicht ein bisschen vorgreifen wollen und da ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen wollen. Da hatten wir, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Was, wie gesagt, von meiner Seite auch wieder ein ganz klares RAM-Chips kann man heute mit der Technik nicht mehr auslöten. Selbst wenn sie, nicht gesteckt sind, die kann man auch heute nicht mehr auslöten. Das ist im Chip integriert. Davon können wir uns verabschieden bei der Technik. Das wird auch ein Trend sein. Im Consumer-Electronics-Bereich, der sich wahrscheinlich in den kommenden Jahren durchsetzt. Davon können wir uns verabschieden. Mir gefällt es auch nicht, muss einem nicht gefallen, aber da kann auch Gesetzgebung nichts dran tun, ansonsten hast du nachher wieder einen LKW da stehen, beziehungsweise einen Koffer, als Notebook. Es will ja im Prinzip auch keiner.
Nein, Das ist
von
richtig.
Daher wird es halt schwierig, genauso ein Smartphone heute wieder so zu bauen wie 1990, das will im Prinzip auch keiner. Ja. Das ist halt die Frage, wie sehen die Kompromisse aus? Ja. Austauschbarer Akku etc., das sind ja alles auch so Sachen, die wahrscheinlich kommen. Ja. Ich mag mein iPhone so, wie es ist. Ja. Und muss den Akku nicht tauschen, mir reicht die Laufzeit, wenn es vollgeladen ist, ja. Aber klar, früher war es auch nice, ja. Du konntest den Akku raus, hast einen neuen Akku rein und dann ging es weiter, ja.
Ich erinnere nur an das iPhone 4 oder 4S, das war ja im Endeffekt baugleich, also vom Gehäuse und von der Darreichungsform. Und da konnte man mit zwei Schrauben die rückseitige Klappe oder das Backcover lösen, einfach runterziehen und konnte nur innerhalb von 10, 15 Minuten den Akku austauschen. Also das war das iPhone mit dem am einfachsten auszutauschenden Akku, nach meiner Meinung. Das Ding habe ich sogar ausgetauscht und ich repariere jetzt ungern irgendwie iPhones etc. Oder traue mich da ungern dran. Aber den Akku konnte man auch als absoluter Laie austauschen.
Ja, wenn du mal heute guckst, wie das alles verklebt und gedichtet ist.
Ja, gut, dieses iPhone 4 hatte ja auch keine IP-Zertifizierung. Die heutigen Geräte haben ja ein IP-Rating und sind auch wesentlich wasserkonsistenter als das ein iPhone 4, muss man fairerweise dazu sagen. Ne? Wenn du das ins Wasser geschmissen hast, dann war es das. Also das 4er.
Also mit Wasser, alle Wasserschäden hat schon mein Gerät noch nie.
Ich auch nicht, nee. Ja. Ich hatte nur mal einmal einen Displayschaden und das hatte ich bei einem iPad und nicht bei einem iPhone. Sonst hatte ich niemals Schäden von irgendwelche Fallschäden oder Displayschäden oder wie man so schön sagt, die Spider-App. Das hatte ich alles nicht. Also da hatte ich bisher Glück. Wie gesagt, das einzige Mal bei einem iPad. Sonst nicht. Gut. Dann lass uns über die nächste Sammelklage sprechen, die einige Leute in den Staaten anstreben. Bisher haben sie noch nicht genügend Klägerinnen und Kläger gefunden, muss man fairerweise dazu sagen. Aber sie möchten gegen die iCloud-Monopolstellung vorgehen und das soll dann eine klassische Monopolklage werden. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Kritikpunkte, die sie angeführt haben. Die möchte ich jetzt hier nicht alle vorlesen. Das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Allerdings ein Punkt, den halte ich für relativ valide und den kann ich auch ein wenig nachvollziehen, dass sie angeben, dass man quasi ein Backup oder ein richtiges Backup nur anlegen kann, wenn man mit der iCloud arbeitet, wo zum Beispiel die Einstellungen, die Anwendungsdaten und so weiter gespeichert werden. Das ermöglicht nur die iCloud. Das ist zweifellos richtig. Ich kann zwar mit anderen Anbietern, wie zum Beispiel Dropbox oder iCloud Drive, Backups von meinen Fotos machen in dem Sinne, aber nicht von den ganzen Apps, von den ganzen Einstellungen und so weiter und so fort. Das kann man nur mit der iCloud machen. Und das ist ein monopolistischer Punkt, den ich durchaus verstehen kann. Ein Punkt der Anklage oder der Klagepunkte. Alles andere kann ich jetzt nicht unbedingt bis ins Detail nachvollziehen.
Aber du kannst doch nach wie vor mit iOS deine mit iTunes deine Backups machen.
Ja, aber das ist ja eine Klage gegenüber der Cloud-Geschichte, dass iCloud sich anders positioniert als oder anders positionieren kann als zum Beispiel Konkurrenzanbieter wie Dropbox, Google Drive, wie sie alle heißen. Und diese Möglichkeit.
Ich glaube, das Argument zieht nicht.
Ja, aber die.
Solange Apple die Möglichkeit anbietet, lokal zu Hause bei dir deine Backups noch machen zu können, zieht das, glaube ich, nicht.
Ja gut, aber sie stellen sich, also ich kann den Punkt verstehen, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt befürworten, ich habe das Verständnis dafür, dass sie sich anders positionieren können gegenüber den Marktbegleitern. Sie eröffnen jetzt nicht den Marktbegleitern die Möglichkeit, System-Backups zu machen oder 1-zu-1-Backups zu machen, das haben halt andere Anbieter nicht. Da hat sich Apple halt vernagelt. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass ich das für gut heiße, dass man das vielleicht öffnen sollte, aber ich kann diesen Punkt verstehen.
Das Einzige, was ich mir als Backup da noch vorstellen könnte, wäre ein alles oder gar nichts und dann nur voll verschlüsselt.
Das sowieso, ja klar.
Dass es bei Dropbox liegt, aber Dropbox da keinerlei und du da nicht auf dein auf Inhalte des Backups zugreifen kannst. Ja. Weil mit ein Grund ist garantiert, oder ein Argument,
Sicherheitsargument,
das ist wieder das Thema Sicherheit.
Klar.
Weil wenn du ein Backup machst, was in der Cloud bei einem Drittanbieter unverschlüsselt liegt, immer ein Problem. Und selbst iCloud hatte ja schon ein Problem mit Backups, die unverschlüsselt in der iCloud waren, auf die Hacker zugreifen konnten. Ja, also das ist, wie gesagt, ein ganz schwieriges Thema für Apple. Und da kann ich verstehen, wenn Apple sagt, nee, das machen wir nicht, ja, weil Sicherheit, ja, wenn sie, wie gesagt, schon mit Problemen mit eigenen Backups zu kämpfen hatten. Vielleicht würde ich gerne meine eigene Cloud als Backup-Möglichkeit nutzen.
Mhm.
Und da kommt ja auch wieder die Argumentation mit macOS und Time Machine zum Beispiel.
Mhm.
Da war ich ja auch nicht gezwungen, in die iCloud oder den Apple-Service zu nutzen oder aber eine Time Machine von Apple, sondern das konnte ich ja auch über Drittanbieter, ja, über Dritthardware ja auch übers Netzwerk machen. Das wäre nochmal so ein Thema, wo man sagen könnte, ja, macht es mehr wie macOS? Aber da sagt ja Apple, ja, das Smartphone oder unser iPhone ist kein Computer. Kein klassischer zumindest.
Ja,
das war ja die ganze Argumentation in der Vergangenheit hatte auch, wenn es darum ging, das System zu öffnen. Ja. Von daher, schwieriges Ding, aber solange sie, wie gesagt, die Backup-Möglichkeit über iTunes anbieten, glaube ich, würde das nicht unbedingt Bestand haben können vor einem Gericht. Ich denke, da würden sie haben sie genug Argumentationsmöglichkeiten, um das dem Gericht vernünftig darbieten zu können. Ja.
Ja, da waren ja noch andere Punkte dabei.
Andere Punkte, ganz anderes Thema. Aber
das wollte ich jetzt nochmal erläutern, die ich jetzt auch im Endeffekt nicht nachvollziehen kann. Ja, die iPhones haben ja heutzutage alle 128 Gigabyte und ihr gibt nur 5 Gigabyte dazu. Kann ich nicht verstehen. Es ist ein Geschenk und ob das Geschenk 5 Gigabyte groß ist oder nur 2 Gigabyte, das ist die Sache von Apple. Den Punkt kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Und es kostet
den,
ja.
Den könnte ich sogar eher noch nachvollziehen, weil, wie gesagt, du hast, du nutzt vielleicht von deinen 128 Gigabyte nur 40 für Fotos und Videos. Trotzdem ist deine iCloud nicht groß genug, um da zumindest mal standardmäßig ein Backup machen zu können. Und ich denke nicht, dass der Schnitt der Apple-Nutzer weniger als 5 Daten nur hat, die sie in die iCloud schieben.
Ja, das ist richtig.
Da könnte man schon sagen,
das ist so der Hebelpunkt, um zu sagen, ja, dann musst du dann halt die 99 Cent in die Hand nehmen, um 50 Gigabyte zu bekommen.
Ja, wobei 99 Cent ist ja auch so ein Witz.
Ja, aber das summiert sich ja dann auch, ne? Also man darf das jetzt nicht nur gekapselt sehen, man muss das ja in der Summe sehen, was Apple dadurch generieren kann.
Ja, vor allem, weil 50 sind ja eigentlich auch zu wenig.
Ich habe zum Beispiel nur die 50 und das, was ich damit mache, reicht aus. Ich habe aber auch keine
iCloud. Das ist eigentlich der nächste Schritt.
200.
Für 9,99 oder 11?
Nee, billiger. 2,99. Also 500, 200 ist ganz günstig noch, finde ich jetzt verhältnismäßig, ja.
Habe ich noch mehr? Gibt es da noch einen größeren Plan?
Natürlich, gibt 1 Terabyte und 2 Terabyte.
Ach, zahle ich 1 Terabyte? Kann das sein?
Das kostet 9,99.
Das kann sein, dass ich dann vielleicht sogar das. Wo sehe ich denn das?
iCloud-Speicher.
Abonnement wahrscheinlich, oder?
Da auch, ja.
Oh, nee, iCloud. Warte mal, da steht's doch. Ich bin nämlich gerade live am Gucken. Ich habe 2 Terabyte.
Dann hast du aber mehr als 9,99.
Ja. Das auf jeden Fall. Account-Speicher verwalten. Klicken wir doch da mal drauf. Speicherplan ändern. Ich habe den 2 Terabyte Speicherplan.
Mensch,
und ich muss sagen, der ist auch gut gefüllt. Ich mache ja Family Sharing.
Naja gut,
und
das
wir
ja.
Wir haben beide unsere iCloud Foto Library in der Cloud. Deswegen, also wie gesagt, die 50 sind definitiv zu wenig.
Ja, wenn du
es gibt noch 6 und 12, sehe ich gerade.
Gibt's auch noch.
Die Preise, Ja, 6 okay. und 12 gibt es noch, alle 6 für 29,99 und 12 für 59,99 pro Monat. Und das finde ich schon unverschämt.
Nee, was heißt unverschämt? 12 Terabyte? Schon eine Menge Holz, ne?
Okay, wer braucht das von uns? Also das sind Pros, ja, die da keine Ahnung, welche Daten in die Cloud schieben. Aber ich zahle gerne.
Aber es gibt
ich
ja auch.
Klar hätte ich es auch gerne günstiger, aber ich zahle gerne für die 2 Terabyte, weil wie gesagt, wir haben da der größte Anteil, der wirklich da drin ist, ist Fotos gefolgt von Backups sind es, glaube ich. Und wie gesagt, über Family Sharing. Ich habe ja alle Geräte gehen in die iCloud. Da sind 2 Terabyte, also für uns zumindest mal das Minimum. Ja,
ja gut, und ich habe keine Fotos in der Cloud. Ich mache das alles zentral über ein NAS-System bei mir und ich arbeite halt anders mit meiner Cloud. Im Endeffekt benutze ich meine 50 Gigabyte nur für Backups der Geräte, also iPad und iPhone und so ein paar kleine Dateien, die ich halt synchron halte. Aber das ist relativ wenig. Ich glaube, ich habe 20 Gigabyte belegt. Also nicht die Welt. Oder vielleicht lass es 25 sein, keine Ahnung.
Ja, aber wie gesagt, bei uns, also für mich rechnen sich die 2 auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich will erstens mal alle Geräte in die iCloud entsprechend, also zumindest mal alle iPhones und iPads, dass die ein Backup in die Cloud haben, plus die Fotolibraries, die wir haben, da kommt schon einiges zusammen und da zahle ich auch gerne die 9,99 im Monat.
Okay, ja.
Das ist es mir wert, weil wie gesagt, ich muss mir keine Gedanken machen. Funktioniert alles automatisch und peng.
Ich würde eventuell die iCloud etwas intensiver nutzen. Entweder habe ich den Punkt noch nicht gefunden, den Einstellungspunkt, oder es gibt ihn nicht. Da habe ich mich aber noch nicht intensiv drum gekümmert. Vielleicht kann das auch die Community mal beantworten oder vielleicht kannst du es mir auch beantworten. Bei Dropbox zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, Ordner auszuwählen, die nicht synchronisiert werden mit den Geräten. Das heißt, die ich ausklammern kann. Das habe ich bei der iCloud noch nicht gefunden, weil wenn ich jetzt die 2 Terabyte nehmen würde, mal rein hypothetisch angenommen, dann habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, die komplett auszunutzen, weil meine Endgeräte haben ja gar keine 2 Terabyte Speicher. Bei Fotos kannst du das ja, glaube ich, auswählen, wie das funktionieren soll. Die Fotos werden dann halt kleiner und lädt nicht alle runter etc. Aber wenn ich jetzt manuell jetzt über die iCloud-Dateien hochschiebe vom Mac, halt ganz normale, was weiß ich, Excel-Dateien oder Pages-Dateien, Numbers-Dateien oder irgendwas hochschiebe, dann synchronisiert er mir das ja automatisch über meine ganzen Geräte. Und ich suche immer noch die Option, dass ich explizit Ordner von der Synchronisation ausklammern kann, die nur in der Cloud liegen. Bei Dropbox ist das ganz einfach über die Verwaltung machbar oder auch bei allen anderen Cloud-Anbietern. Bei der iCloud habe ich das noch nicht gefunden. Entweder bin ich da unwissend oder es gibt nicht die Möglichkeit. Keine Ahnung. Das ist jetzt eine gute Frage, weißt du auch nicht, ne?
Du hast ja den iCloud Drive Ordner.
Genau. Und wenn ich da jetzt das hochschiebe, synchronisiert er mir das automatisch auf alle meine Geräte, also auf alle meine Macs zum Beispiel.
Ach so, du willst auf bestimmten Geräten.
Ich will das jetzt nur in der iCloud liegen haben, im iCloud Drive liegen haben. Sagen wir mal, ich lege jetzt einen Ordner an mit Podcast-Backup, wo ich alle unsere Folgen reinschiebe. So, die möchte ich ja jetzt nicht unbedingt alle synchronisieren. Und den möchte ich einfach nur markieren und zu sagen, ausschließlich liegt das Ding in der iCloud. Und diesen Punkt habe ich nicht gefunden. Bei Dropbox ist das ohne weiteres möglich.
Da gibt es, glaube ich, aber auch eine Möglichkeit. Da müsste ich mal gucken, ob ich da jetzt was falsch im Kopf habe oder wo sich diese Einstellung verstecken würde. Gut. Ja, muss ich mal gucken. Kann ich jetzt so auf Anhieb nicht beantworten.
Ja, so ging es mir auch. Und habe ich dann irgendwann aufgegeben, danach zu suchen. Und weil ich glaube, wenn das funktionieren würde, dann würde ich dann auch eine andere Speicher Größe auswählen. Weil dann hätte ich Bedarf, da auch was als Backup reinzuschieben. Bloß ich will gewisse Dinge nicht einfach permanent synchron
halten. Ja klar.
So, haben wir denn noch ein Thema? Aber wir haben noch ein Gadget. Wir haben ein Gadget der Woche. Und da haben wir ein Gadget, was ganz gut zum ersten Thema der Sendung passt. Da haben wir nämlich über das MacBook Air gesprochen. Und da haben wir darüber gesprochen, wenn man zwei Displays anschließen möchte, dass es nur im Clamshell-Modus funktioniert. Das heißt, Laptop oder MacBook zugeklappt und zwei Displays angeschlossen. Und das bedeutet letztendlich auch, wenn das Gerät zugeklappt ist, dann kann man das ja auch alternativ aufbewahren. Das muss man ja dann nicht irgendwie auf dem Schreibtisch hinlegen. Das nimmt ja nur unnötig Platz weg. Man kann es ja hinstellen. Man kann es ja hochkant anordnen. Das hat auch noch einen weiteren Vorteil, dass man ein vernünftiges thermisches Verhältnis hat sozusagen, weil es ja dann von allen Seiten abkühlen kann oder besser gesagt von der Unterseite. Das ist jetzt noch so ein Punkt, der positiverweise dazukommt, wenn man das Gerät vertikal aufstellen möchte. Und man hat ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch und es sieht auch mehr oder weniger recht attraktiv aus, aber das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Und für diesen Fall habe ich ein schönes Gadget mitgebracht, eine konsequente Weiterentwicklung aus dem Hause 12 South. Und die haben ja schon vor längerer Zeit die legendäre BookArc Produktreihe ins Leben gerufen. Die hat sich Stück für Stück weiterentwickelt, so wie sich auch die ganzen MacBooks weiterentwickelt haben. Gab es dann in verschiedenen Farben, gab es auch in Holzoptik oder nicht nur in Optik, sondern die Produkte waren dann auch aus Holz gefertigt. Quasi für alle MacBook-Serien gab es dann auch die passenden BookArc Vertikalhalterungen, würde ich sagen. Und es gab dann auch immer verschiedene Einsätze, die man dort reinsetzen konnte, um dann auch Kompatibilitäten für die jeweiligen Geräte herzustellen. Und das haben sie jetzt ein bisschen geändert mit einer Weiterentwicklung. Sie nennen es BookArc Flex und Flex ist hier, oder der Name ist hier das Programm. Man hat sich halt davon gelöst, dass man diese Silikoneinsätze mühselig immer wieder rein und raus machen muss, sondern man hat das ins grundsätzliche Design eingebaut. Bedeutet, man hat einen variablen Silikoneinsatz, der sich dem Gerät automatisch anpasst. Bedeutet, wenn ich das Gerät reinstecke, drückt sich automatisch dieser Silikoneinsatz an das Gerät ran und durch den Andruck an das Gerät drücken sich auch die zwei Halterungen, also die klassischen Seitenelemente an das Laptop dran. Also es wird immer passgenau automatisch beim Einsetzen in das BookArc Flex System angepasst. Das funktioniert bis zu einer Dicke von 2,5 cm. Und in diesem Bereich von 0 bis 2,5 passt es sich halt flexibel und automatisch an das jeweilige Laptop an. Und ich sage jetzt bewusst Laptop, weil es ist ein plattformübergreifendes Produkt. Da kann ich auch notfalls, Gott bewahre, ein Lenovo oder ein Microsoft Surface oder meinetwegen auch ein Dell-Gerät reinstecken. Also es ist jetzt nicht ein exklusives Produkt für Apple-Geräte oder für Apple-MacBooks. Es geht auch plattformübergreifend, logischerweise. Auch wenn man vielleicht 12 South-Produkte exklusiv mit Apple-Produkte benutzen sollte, ist meine Meinung. Ist ja ein bisschen Blasphemie, wenn man da jetzt irgendwie was anderes reinsteckt. Gut, sehr schöne Idee, stylisch umgesetzt, finde ich. Und das Ding gibt es das erste Mal in drei Farbvarianten. Einmal in Weiß, einmal in einem lebensbejahenden Schwarz und ganz neu. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie Chrom verwenden, Chrom in einem größeren Maß verwenden. Ich glaube, irgendwo fand auch schon mal Chrom bei 12 South statt. Aber hier haben sie wirklich einen Hochglanz Chrom verwendet. Und das ist so das Produkt, was ich eigentlich im Moment am liebsten verwende. Ich muss zugeben, ich habe hier zwei Samples bekommen, einmal in Weiß und einmal in Chrom. Und ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe das jetzt ein paar Tage im Einsatz und habe immer mal wieder gewechselt zwischen Weiß und Chrom. Und ich glaube, Chrom ist jetzt im Moment das Produkt der Wahl. Ja. Wie immer extrem gute Verarbeitungsqualität. Aber alles andere würde mich auch wundern. Gut, das zum Gadget der Woche. Jetzt ist der Thomas aus der Leitung gefallen.
Nee, ich bin gerade auf der Seite und gucke mir es an.
Ach so.
Ja.
Ja, also 12 Saus, denen gehen wahrscheinlich so schnell die Ideen nicht aus. Wenn sie keine komplett neuen Produktideen haben, dann entwickeln sie einfach etablierte Produktreihen weiter und heben das Ganze auf ein neues Level.
Mhm. Ja.
Gut, dann haben wir es doch.
Mhm.
Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht.
Genau.
Ich gehe jetzt in die Post-Production und danach werde ich dann die Bettkarte stempeln.
Meinst du? Okay, dann gute Nacht.
Ja. Gut, also wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.